Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, Folge 3 unserer Vorschau-Folgen. Nachdem wir tagelang über die Vergangenheit gesprochen haben, über 2012, können wir jetzt gar nicht mehr aufhören, über 2013 zu reden, zu spekulieren und zu mutmaßen. Und dazu habe ich mir die Mutmaß-Experten eingeladen. Guten Morgen, Daniel.
Die mutmaßlichen Experten.
Die guten Mutmaß. Morgen, ja. Und guten Morgen, Micha.
Mutmaßlich einen wunderschönen guten Morgen.
Wir haben über Spiele gesprochen gestern, die Wackelkandidaten, Spekulatius, wie wir es genannt haben. Mir ist aufgefallen beim einmal drüber schlafen, dass wir zwei Titel vergessen haben, die sehr wackelig sind. Zum einen Defiance von Bungie.
Wer ist das?
Bungie, das sind die Programmierer der Gummiband-KI in Arcade Racer.
Ah, okay. Okay.
Ja. Siehst du, ich habe dir versprochen, ich habe einen Mörder-Gag.
Ja, das stimmt. Ich habe mich weggeschmissen.
Und du wolltest ihn mir nicht gönnen.
Ich gönne dir jeden Gag, Mann.
Ja,
jeden.
Ja. Nein, Bungie, muss ich euch doch nicht erklären, hat sich ja losgelöst von Microsoft und das wird das neue Spiel der Halo-Macher. Wird aber auch wieder Science Fiction sein. Arg viel mehr weiß man, glaube ich, auch noch nicht, aber. Science Fiction ist mehr gut, von daher freue ich mich.
Ach, also spielt man jetzt statt dem Master Chief den
Chief Master.
Chief Master.
Wo habe ich das denn letztens
Chief
gelesen?
Chief Master of Master Chief.
Vielleicht ist es ja auch der Master Grief.
Wer weiß. Also neues Universum, neues Science Fiction Setting und man weiß noch nicht mal genau, ob es, glaube ich, ein First-Person-Shooter wird.
Mit einem Planeten, der nicht aussieht wie ein Ring, sondern ein Quadrat.
Ja. Der Super-Level-Pyramid.
Ich habe das letztens irgendwie irgendwo gelesen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass jemand gesagt hat, dieses Spiel ist ja wohl das Langweiligste, was es gibt. Und zwar, dass denen halt nichts Neues einfällt und dass er kann diese generischen Science-Fiction-Zukunftswelten nicht mehr sehen. Und aber ja, mir fällt natürlich jetzt nicht mehr ein, wo ich das gelesen habe.
Aber kann man ja abwarten. Also ich meine, nur jetzt, weil es Science Fiction ist, heißt ja noch lange nicht, dass es wird wie Halo. Also gerade wenn Bungie ein neues Spiel macht, gehe ich mal schwer davon aus, dass sie sich so weit wie möglich im Machbaren von Halo entfernen werden.
Meinst du, dass
ja,
die das
natürlich
machen? Also wie war die Geschichte mit Infinity Ward, mit den Sampella und die sind beim Medal of Honor dann gegangen bei EA und dann haben sie Call of Duty gemacht, also haben sich ganz weit entfernt von den ihren Wurzeln, von ihren
Wurzeln.
Was ist denn los heute? Also von ihren Wurzeln oder ihren Roots, also sie haben nämlich einen, jetzt haltet euch fest, Zweiten Weltkrieg-Shooter gemacht.
Ja, na gut. Aber kommen wir zu einem Spiel, was sich deutlich entfernt von Grand Theft Auto, Rockstar's Agent, was ich auch schon seit 2009, 2010 oder sowas
2007.
Da sein sollte. Wurde ja auch mal als PS3-exklusives Spiel gehandelt. Wurde, glaube ich, zum ersten Mal auf der E3 bei der Sony-Präsentation gezeigt, gell? Das Logo.
2007 tatsächlich.
Mit dieser Pistole als A-Strich oder so. Irgendwas war da.
A-Strich?
Ja, als A-Leerraum.
Die Pistole ist das G. Also in dem G ist quasi die Pistole so drin nach unten geklappt.
Ja. In dem G?
Ja.
Ja, G wie Gangster.
Okay. Ich frage nicht weiter nach.
Ja. Gut, aber das wollte ich nur erwähnen, dass keiner sagt, wir hätten diese zwei Titel vergessen. Agent, Setting klingt super.
Nein, darf ich vorlesen? The game is set during the Cold War and will take players into the world of counterintelligence, Spionage and political assassinations, according to a Rockstar press release.
Mm.
Rockstar has yet to reveal any details regarding the setting other than the fact that it will be set in the late 1970s. Also ein 70er-Jahre Agentenspiel, wie geil ist das denn?
Großartig,
da haben dann alle so Afro-Perücken und, oder halt nicht Perücken, sondern echte Afros und Schlaghosen und so gekauft.
Cool.
Ja, könnte vielleicht sogar, ich weiß nicht, vielleicht könnte es so ein ernsteres No One Lives Forever sein. Das war doch auch so 70er Jahre, ne?
Ja, 60er, glaube ich, oder?
Oder 60er.
60er, 70er,
ja. Ja, aber da gab es da auch einen Driver in den 70ern, oder? Parallel Lines oder so, was in der Gegenwart und in den 70ern spielt.
Ja, das ist großartig. Driver 74 oder sowas, gell?
Genau, wo du irgendwie also dieselbe Figur spielst, aber die ist dann 20 Jahre später auch irgendwie noch in derselben Stadt und die Handlungen ergänzen sich oder so.
Naja, ich glaube aber nicht, also wenn wir da wieder bei unseren Wahrscheinlichkeiten sind, man hat noch gar nichts wieder davon gehört. Ich meine, Max Payne 3 ist vom Tisch bei Rockstar und GTA 5 müsste jetzt ja auch demnächst bald mal fertig sein und der Goldmaster fertig sein. Also von daher, Zeit hätten sie eigentlich, Agents zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie die ganzen Ressourcen auf GTA 5 geschmissen haben. Die Frage ist, ob sie dann neben GTA 5 nochmal was Großes releasen werden dieses Jahr oder ob sie dann für die Next Generation das Agent vorbereiten.
Ich weiß es nicht. Also es steht da, es wird entwickelt von Rockstar North. Mhm. Das ist, ich komme immer selber durcheinander bei den ganzen Rockstar, welcher da welcher ist. Aber das GTA steht ja in dem New Yorker, wenn mich nicht alles täuscht. Und was ist dann Rockstar North? Ist based in Edinburgh. Okay, dann wäre das ja ein anderes Studio, oder müsste das ja theoretisch eigentlich unabhängig von GTA dann auch weiterentwickelt werden können.
Naja, nichts Genaues weiß man nicht. Nee. Ich wollte nur erwähnen, dass wir da eben noch den Podcast von gestern abschließen.
Genau.
So, kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Wir wollten ein bisschen in die Kristallkugel gucken, ob denn 2013 schon die neuen Konsolengenerationen kommen. Oder wie lange wird die Wii U noch alleine das Feld der modernsten Konsole anführen?
Ist denn die Micha? Wii U die modernste Konsole? Ich muss jetzt wieder den Nintendo-Hater raushängen lassen. Also für mich.
Ja, ist es die aktuellste Konsole?
Ja, egal. Stimmt, aber ich finde so von der ganzen Technik ist das so ein bisschen, als ob jetzt Nintendo eben so gerade gleichgezogen hat mit.
Ja, das hat man ja gestern schon, das Thema, okay. Oder vorgestern. Aber trotzdem bleibt sie jetzt für die Konsumenten im Augenblick die neueste und die aktuellste Konsole. Ist ja egal, aber wie lange wird sie jetzt alleine da bleiben? Wie lange wird Nintendo da noch Zeit haben, die Wii U zu etablieren, bevor Xbox, was weiß ich, 4 und PS4 kommen?
Xbox 3 wäre es ja dann, wenn sie, also 27 heißt sie ja immer, oder es gab ja auch letztens schon diese Code-Entwicklungsnamen, die, glaube ich, noch nicht die finalen tatsächlichen Namen sind. Das hieß doch, glaube ich, irgendwie Rango oder sowas, die Xbox. Und die PlayStation hieß nicht Vita, sondern irgendwas anderes. Also das auf jeden Loka. Fall nicht. Wie bitte?
Vita und Loka.
auf jeden Fall waren das, glaube ich, nicht die finalen Namen, weil das waren jetzt nur so interne Projektbezeichnungen, wie die halt dann genannt werden intern. Aber ich glaube auch nicht, dass, also der Name PlayStation ist auch viel zu wertvoll, als dass man den irgendwie fallen lassen würde.
Ja, natürlich, PlayStation wird bleiben. Also wenn die PlayStation 4, gehe ich mal schwer davon aus. Ich glaube, die Xbox wird irgendeinen künstlichen Namen wieder haben, weil 360 war ja auch schon gewählt, damit eine 3 im Namen ist, damit sie quasi gefühlt gleichberechtigt zur PS3 ist. Von daher werden die Marketingmenschen sich schon was einfallen lassen in Redmond, um da irgendwie nicht Xbox 3 oder irgendwas wieder hinterher zu hinken. Ja. Michael, ist der noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich
höre auch nochmal zu. Wie ist denn deine Vermutung? Kriegen wir dieses Jahr schon neue Konsolen?
Nö. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist zu früh. Also ich denke, so erfahrungsgemäß an den vorherigen Launches wird ja mindestens ein Jahr vorher schon angefangen, irgendwie Infos rauszuhauen, damit interessierte Gamer dann sich den Kopf wund spekulieren können. Und deswegen glaube ich, dass zwar dieses Jahr Ankündigungen kommen werden, auf jeden Fall, aber ich denke nicht, dass wir irgendwas sehen. Also das wird frühestens nächstes Jahr so zum vielleicht sogar Wintergeschäft erst was. Also ich glaube nicht, dass vor 2014 irgendeine Season, Holiday-Season, da wird nichts kommen.
Ich glaube auch, dass es genauso laufen wird wie bei Nintendo jetzt. Auf einer E3 die Ankündigung, auf der nächsten E3 nochmal Präsentation und dann zum Weihnachtsgeschäft der Release. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass 2014 die Konsolen dann unterm Weihnachtsbaum liegen werden fürs Weihnachtsgeschäft und dass wir aber dieses Jahr auf der E3 bei beiden Präsentationen was sehen werden. Ich glaube nicht, dass sie es nochmal um 2 Jahre jetzt verzögern werden und dass wir wieder nur ein Kinect und Sports-Event sehen werden bei Microsoft.
Also ich glaube schon, dass Microsoft die Ersten sein werden, die wieder was veröffentlichen. Sie waren ja sehr, sehr erpicht darauf, mit der 360 als Erste auf dem Markt zu sein. Und ich glaube, dass sie das mit der Nachfolgekonsole auszumachen werden. Denn ich glaube, da lassen sie sich nicht lumpen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass die Zeit zwischen der Ankündigung und dem tatsächlichen Verkaufsstart am geringsten ist im Gegensatz zu Sony. Oder
obwohl halt obwohl Microsoft ja schon ganz schön auf die Fresse geflogen ist mit ihrer, wir hetzen jetzt auf den Markt. Also weil irgendwann, die genaue Zahl kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber irgendwann kam ja mal die News raus, dass so und so viele Milliarden Rückstellungen mussten die dann bilden, um diese schlechten Chips in der ersten Generation, die mussten ja alle zigfach umgetauscht werden. Also ich hatte auch eine der ersten Generationen, diese ganz klassische mit 20 Gigabyte, und die ist, glaube ich, dreimal kaputt gegangen oder sowas in dem ersten Jahr. Also das heißt, war dann zwar egal, weil ich konnte die dann immer einschicken und irgendwie jetzt, 1,5 Wochen später war die wieder da, kostenlos. Das heißt, mir als Konsument war es eher so ein bisschen lästig, aber ich habe mich jetzt nicht groß aufgeregt deswegen, aber so eine Firma kostet das ja enorm viel Geld, wenn du musst die ganze Organisation, du musst die Konsolen alle austauschen und...
Ja, und wenn du mal im Freundeskreis rumfragst, ich glaube, es gibt keinen, der noch nicht eine kaputte Xbox hatte, oder? Der schon länger als 4, 5 Jahre Xbox spielt, haben alle schon mal einen Ring of Death gehabt.
Mhm. Also die alte, ich hatte auch diese ganze, die weiße, ne, oder so, die war auf jeden Fall weiß, die ist mir auch zweimal, glaube ich, kaputt gegangen, und die neue jetzt nicht, aber das war halt berühmt. Also die hatten halt wirklich schon, also das ist bemerkt, dass die auch sehr schnell wieder zurückgeschickt haben, die hatten da wirklich Routine drin in der Reparatur, weil das hat irgendwie nur so 3 Tage oder so gedauert. Und die mussten halt regelmäßig diese Boards austauschen, da gab es ein echtes Hitzeproblem irgendwie und die mussten dann im Prinzip das ganze Ding aufmachen, fast alles rausnehmen, bis auf das Laufwerk, und die hätten eigentlich schon fast ein neues Gerät einfach schicken können.
Von daher kann man natürlich spekulieren, ob es nicht auch geschickter ist, als Zweiter auf den Markt zu kommen, weil du dann eben auch noch gucken kannst, was macht die Konkurrenz. Naja.
Ja, aber Sony ist ja jetzt so ein bisschen, also hat ja schon ein bisschen Probleme, strukturelle in Japan. Also gerade in Japan merkt man halt richtig, dass die sich so ein bisschen auflösen und viele Marks im Ende verlieren, und die werden sich das jetzt auch natürlich zweimal überlegen, ob die eine Konsole rausbringen, die sie dann erstmal subventionieren müssen. Deswegen.
Dann lass uns doch mal die ketzerische Frage stellen, warum sollte überhaupt einer von den beiden eine Konsole rausbringen?
Das wollte ich mir auch gerade fragen. Ich wollte gerade fragen, mal euch eure Meinung abklopfen. Wie geil seid ihr denn überhaupt auf neue Konsolen? Also, Micha.
Wie geil ich auf neue Konsolen bin? Also, gar nicht.
Okay.
Überhaupt nicht. Also ich bin der Meinung, dass neue Konsolengenerationen jetzt erstmal so gar nichts bringen, bis auf natürlich bessere Grafik und alles und so. Ich glaube, dass der tatsächliche Vorteil der Rechenleistung könnte dann in so Sachen wie KI und so reingehen. Ich habe mich bei Assassin's Creed ja auch hier und da immer geärgert, dass die KI ein bisschen doof ist. Und da könnte man ein bisschen mehr Power reinsetzen und so. Ich glaube, dass da diese Generation diesbezüglich ausgereizt ist. Aber ich sehe das so, wenn neue Konsolen rauskommen und wenn neue Spiele gemacht werden müssen, dann werden die jetzt erstmal nicht besonders experimentell werden. Dann werden das erstmal so bewährte Genres werden, so Shooter oder Rennspiele und sowas, die natürlich fantastisch aussehen und die auch relativ teuer in der Entwicklung sind. Und gerade deswegen werden da jetzt aber nicht so innovative Spielideen ausprobiert, wie es jetzt wahrscheinlich bei der Wii U der Fall sein wird, wo die Entwickler dann so ein bisschen ausprobieren, was geht, was ist da so machbar und so, weil etwas älterer Hardware und mit nicht ganz so in Anführungsstrichen anspruchsvollen technischen Ansprüchen sind ja auch die Produktionskosten deutlich niedriger und dann gehen die Leute auch einfach mal ein Risiko ein. Ich glaube, wenn diese Konsolen, die wir jetzt aktuell haben, jetzt auch tatsächlich länger bestehen würden, dann würden wir, glaube ich, zum Ende hin noch ein paar ziemlich abgefahrene Spiele entdecken, die wir so nicht auf dem Schirm irgendwie haben, einfach weil die Leute dann sagen, so, die Leute wollen jetzt nicht den 1000. Shooter oder das 1000. Rennspiel oder so spielen, sondern wir können jetzt auch einfach mal Produkte auf den Markt werfen, die ein bisschen verrückter sind. Zum Beispiel am Ende der PlayStation, gerade da gab es so viele verrückte Sachen, das haben sich die Leute am Anfang der Ära halt auch nicht so wirklich getraut irgendwo, weil das halt einfach auch zu teuer war, ein zu großes finanzielles Risiko.
Ja, das ist tatsächlich der Vorteil, wenn du so eine große Verbreitung hast, dass sich dann auch in Anführungsstrichen kuriosere Projekte vielleicht lohnen. Also wenn du halt sagst, weiß ich, du gehst so Pi mal Daumen davon aus, dass irgendwie 3, 4, 5% aller Xbox-Besitzer kaufen sich jetzt dann dieses Spiel. Und wenn du dann aber halt so eine ganz etablierte Konsole hast oder sagst, die steht irgendwie fast in jedem Gamer-Haushalt, dann reichen ja 3, 4% der Leute schon aus, um dann so Geld zu verdienen mit einem Spiel. Und wenn du jetzt aber halt sagst, du hast jetzt eine ganz neue PlayStation, die wurde gerade erst irgendwie, weiß ich nicht, 1 Million Mal verkauft, dann dann musst du da eigentlich, hast du keine große Chance, dass du dein Spiel zum Topseller machst. Also
Ich glaube ja vor allem, dass Microsoft gar keinen Grund hat und Sony eine neue Konsole für uns Spieler rauszubringen, weil, wie ihr es schon gesagt habt, am Anfang ist es immer schwer, du brauchst Third-Party-Support und so weiter und so fort und die Nutzerbasis ist klein. Ich glaube aber, dass wir vielleicht so eine Zwischenform noch sehen werden, also dass eine neue Xbox rauskommt mit zum Beispiel eingebautem Kinect, ja, dass das irgendwie gleich mit drin ist, mit endlich Blu-ray-Player. Ich glaube, diesen HD- und Blu-ray-Kampf haben sie eingesehen, dass sie den verloren haben. Also HDDD, HDDVD oder wie das hieß. Dass da wirklich jetzt mal dieser Sprung kommt und die Lizenz gezahlt wird, um Blu-ray zu zeigen. Weil man hat ja auf den ganzen letzten Konferenzen auch immer gesehen, dass halt dieses Entertainment Center immer wichtiger geworden ist. Und dass es dann schon auch ein bisschen bessere Hardware drin ist. Aber ich glaube, dass das gar nicht so ein Riesensprung werden wird, dass wir irgendwie von der Next Generation reden. Es wird halt 1080p haben, klar. Also volle HD-Auflösung, nicht so eine Halbgare wie momentan. Und dass es aber sehr kompatibel zu den bestehenden Games noch sein wird. Also dass man zwar einen Grund hat, sich die neue Konsole zu kaufen, wegen dem ganzen Entertainment-Faktor. Und aber trotzdem noch die bestehenden Spielekatalog nutzen kann. Und das hat aber Sony nicht so nötig. Deswegen glaube ich sogar, dass die Xbox da voranschreitet und so eine Zwischenlösung macht und vor allem eben ganz stark auf dieses Entertainment Center setzt.
Aber was wird denn der Selling Point der PlayStation 4? Also, weil wenn man sich es jetzt mal historisch betrachtet, dann hatte die PlayStation 2 hatte DVD-Player. Da hat sich jeder die gekauft, weil man DVDs gucken wollte. Mhm. PlayStation 3 kam dann mit Blu-ray. Da hat es nicht mehr so ganz gut funktioniert, weil eben am Anfang auch so ein bisschen die Angst war, setze ich möglicherweise vielleicht aufs falsche Pferd, weil sich dann die HD-DVD durchsetzt oder nicht. Und ja, mir zurückblicken, weiß man, dass Blu-ray die richtige Entscheidung war. Aber es war so damals immer das Argument, naja, es ist ja immerhin der billigste Blu-ray-Player im Markt. Ja. Und ich sehe jetzt irgendwie so gar nichts am Horizont. Beziehungsweise ich sehe schon was, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil Sony versucht ja jetzt dieses, wie heißt das denn, 4K oder 4, so?
4P. Dieses
4P? Also dieses mega große.
Oder 4K, ja.
4K. Also auf jeden Fall diese, ich glaube, vierfache Full-HD-Auflösung ist es zu etablieren. So, aber dann hast du halt das Problem, dass. Ja, dass eben das nicht mehr zieht, weil jemand sich sagt, ja toll, ich kann jetzt zwar vierfache HD-Auflösung gucken mit der Konsole und es ist vielleicht der billigste 4K-Player, aber ich habe auch keinen Fernseher, der das darstellen kann. Und da ja, ist dann die Bereitschaft vielleicht dann doch nicht mehr so groß, sich dann nochmal für mehrere tausend Euro einen Fernseher zu kaufen.
Ja. Nee, und 3D-Support haben sie ja eh auch alle beide schon.
Ja.
Also die Sache mit 4K ist halt auch, also es ist jetzt bei, in der Produktionsindustrie, in der Filmindustrie ist 4K mittlerweile angekommen. Und es wird mittlerweile so bezahlbar, in 4K zu produzieren, mittlerweile, dass früher oder später diese Formate kommen. Aber momentan profitieren nur die Leute, die Filme in dieser Auflösung entwickeln, davon, weil sie in der Postproduktion dann einfach eine höhere, also mehr Möglichkeiten haben, dort tricktechnisch einzugreifen. Also die Leute, die jetzt zum Beispiel bei den Trick-Effekten von Transformers da saßen, die haben natürlich solche Auflösungen zur Verfügung, weil sie einfach in diesem Detailbereich auch irgendwie arbeiten müssen. So als Beispiel, wie heißt denn die Firma nochmal? Die, Skywalker. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Industrial Light and Magic, genau. Mhm. Also solche Menschen freuen sich natürlich über solche großen Auflösungen. Gesundheit.
Danke.
Gesundheit.
Entschuldigung.
Und das Ding ist aber, der Konsument hat dafür natürlich nichts. Bevor die Fernseher, die diese Auflösungen darstellen können, bezahlbar werden, wird noch wirklich noch eine Zeit vergehen, also mindestens 2-3 Jahre. Ihr habt es ja, also wenn ihr mal zurückblickt und euch die HD-Fernseher anguckt und so, die waren ja vor 5 Jahren auch noch relativ teuer und heute kriegst du die Dinger für 500 Euro hinterhergeschmissen, teilweise halt auch sogar schon mit 3D. Und das muss eben erst passieren, dass es so bezahlbar wird, dass jeder sich das holt und erst dann wird sich das für Sony auch wirklich lohnen, dann zu sagen, so hey, wir haben unsere Spiele in 4K und dann da wieder dieser Teufelskreis. Da müssen die Spiele natürlich auch in 4K produziert werden. Mhm. Das heißt nämlich, also klar kannst du technisch die Auflösung wahrscheinlich in der Grafik-Engine einfach hochsetzen mit ein paar Parametern, aber du musst natürlich auch die entsprechende Texturqualität liefern. Du musst auf andere Details achten, die ziemlich wichtig wären, wenn die Auflösung so detailliert wird. Also viel mehr höhere Auflösung bedeutet auch wesentlich mehr Arbeit für die Entwickler und das muss erstmal bezahlt werden.
Ja, und da ist ja noch viel, viel Luft. Also 4K ist jetzt ja auch nicht wirklich so entscheidend für Spiele, wenn du siehst, was der PC mit normalem HD schon für einen Leistungsvorsprung hast, haben wir ja im letzten Podcast auch besprochen, würde ja auch völlig lang, wenn das erstmal in Full HD alles ist.
Ja, und dann muss ich noch eine Frage, die man dann sich stellen muss, ist 4K da jetzt wirklich besser? Denn Spiele leben ja auch teilweise davon, dass sie wirklich beeindruckende, sehr organische Welten leben. Wir haben über Watch Dogs gesprochen und Watch Dogs ist ja gerade deshalb so faszinierend, weil da einfach so viel los ist und da unglaublich viele Details drin sind und so weiter. Wenn du jetzt aber die Rechenleistung auf eine höhere Auflösung setzt und so, dann fehlt dir natürlich an anderer Stelle. Und ich würde es eher begrüßen, wenn man jetzt irgendwie bei einer älteren, bei der Auflösung von 1080p oder meinetwegen auch niedriger bleibt, stattdessen aber die ganze Power dann in solche Sachen reinsetzt, die halt in solchen Spielen wichtig sind, wie ja. Wie zum Beispiel
Hintergrundberechnungen, halt Wettereffekte, Schattenwurf genau. Und sowas.
Also stellt euch mal das nächste Hitman einfach mit mehr Rechenpower vor. Irgendwie, ja. Wir haben schon gestaunt über diese ganzen vielen Objekte, über Chinatown zum Beispiel. Mhm. Das könnte man noch besser machen, aber nicht unbedingt, wenn die Auflösung größer ist, weil das ist dann halt eben Rechenleistung, die dann wegfällt für den Entwickler.
Ich habe eine gewagte These.
Gewagt?
Ja, ich glaube ja, oder ich hoffe zumindest inständig, dass Microsoft die Lücke zwischen PC und Xbox-Konsole schließt und quasi eine, also die nächste Xbox quasi so sein wird, dass man die Spiele sowohl auf Windows als auch auf der Konsole spielen können wird. Also das Xbox Live quasi, es wächst ja eh schon immer mehr zusammen, also mit Smart Glass und bei Windows 8 hast du jetzt ja auch quasi dein Avatar, deine Xbox Live-Punkte, alles dabei. Ich glaube, dass das bei der nächsten Generation irgendwie eins ist, dass man auch die PC-Spiele und so dann direkt.
Aber das hat man ja schon bei der 360 irgendwie gemunkelt ja. Und es wurde ja auch immer wieder irgendwie angekündigt und es ist eigentlich auch ein Witz, wenn man sich's mal überlegt, also weil du hast eine Firma, die macht das Betriebssystem für PC, das die am größte PC-Spiele-Plattform und gleichzeitig macht sie die eine der wichtigsten Konsolen und trotzdem schaffen sie das nicht, das irgendwie sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Ja. Also das reden die nicht miteinander, die Xbox-Leute, dass die Leute, die Xbox machen, die mögen dann die Windows-Leute nicht, weil sie sagen, ja, die einen sind, das sind nur so Spiele-Leute und die anderen sagen, ja, die ganzen Betriebssystem-Nerds, mit denen wir nichts zu tun haben. Oder also das ist doch eine gigantische Chance, die da irgendwie, also ich weiß nicht, ob der Zug da vielleicht schon ein bisschen abgefahren ist, weil gerade mit diesem Games for Windows Live, was da mal angekündigt wurde, hat
Riesenflop.
Ja, aber es hat ja echt ein paar gute Ideen, weil, und ich glaube, da werden wir vielleicht später mal bei der Steambox, wenn wir da dann drüber reden, drauf kommen. Für mich ist immer noch das größte Ärgernis und das größte Problem beim PC-Spielen ist so diese Hardware, das Hardware-Chaos. Also ich habe es jetzt wieder gesehen, dass ich das erste Thief, klar, habe ich dann über Steam, hatte ich noch einen Steam-Account, habe ich mir runtergeladen, dann wieder das Problem, läuft das jetzt unter Windows 7? Okay, da musste ich wieder 35 Foren-Einträge lesen, bis ich dann rausgefunden habe, man muss irgendwie die anderen Prozessoren, weil der nicht mit mehr Kernprozessoren klarkommt, dann liefen die Zwischensequenzen nicht. Und dann hat er gesagt, ja, du musst das irgendwie im Admin-Modus starten und wenn du eine Nvidia-Grafikkarte hast, musst du das und das noch umstellen. Und das ist so immer das größte Problem, dass man da so viel rummachen muss, bis da mal so Spiele laufen. Und da hatten sie ja bei Games for Windows Live dieses Punktesystem, wo sie, ich glaube, mit Vista wurde es dann irgendwie auch promoted, dass sie gesagt haben, hey, dein PC kriegt einfach so eine Punktzahl irgendwie von, weiß ich nicht, 1 bis 10. Und auf dem Spiel ist dann auch eine Punktzahl. Und wenn du da irgendwie auf deinem PC eine 8 hast und auf dem Spiel steht dann irgendwie eine 7, dann weißt du, okay, das wird auf jeden Fall auf meinem PC laufen. Und das war ja irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist dann leider völlig eingeschlafen.
Ja, aber Xbox-Spiele zum Beispiel, die am PC dann laufen, wäre ja technisch von der Prozessorleistung mit einem Emulator oder so, wäre das ja durchaus machbar. Also quasi Windows 8 wird zum Konsolen-PC, in dem da die Kompatibilität hergestellt wird. Weißt du, so von einer anderen Richtung her.
Ja, ja, also absolut. Ich bin da ja auch für so solche Späße bin ich ja auf jeden Fall zu haben.
Was ich ja auch glaube, dass die sich ein bisschen schwer tun, jetzt gleich schon die nächste Konsolengeneration rauszuhauen, weil so eine Konsolengeneration soll ja 5, 6, 7, 8 Jahre halten, wenn nicht sogar länger. Man hat es ja an der aktuellen jetzt gesehen, die hält so lange wie noch nie, weil sie natürlich auch durch Updates und Patches und Kinect und Move und solche Sachen die Generation in die Länge ziehen können. Auch technisch gesehen. Und wenn du jetzt eine neue Konsole rausbringst, immer noch mechanische Laufwerke einzubauen, das wird in 10 Jahren keinen mehr jucken. Von daher weiß ich auch nicht so richtig, ob sie da vielleicht noch warten, ob sie vielleicht dieses ein oder zwei Jährchen noch abwarten wollen, bis die physikalische Kackscheiße wirklich endlich über den Jordan ist. Ja, dass nur noch reine Download-Dienste auf den Konsolen. Also warum nicht? Also, aber ich glaube halt, wenn sie jetzt heute oder jetzt auf der E3 sagen, die nächste Xbox wird kein Diskettenlaufwerk mehr haben, Disklaufwerk meine ich natürlich, da wird der Shitstorm losbrechen bei den ganzen Retail-Fans und den Händlern vor allem. Das ja, können sie sich noch nicht trauen. Ja.
Ich bin auch noch eigentlich, ich mag irgendwie Discs so, weil ich meine, man sieht es ja auch irgendwie bei, also ich habe aus mehreren Gründen ein bisschen Angst vor diesem Download-Only-Zeitalter. Und zwar, einerseits hasse ich, werde ich es hassen, in Deutschland zu wohnen, ja. Weil ich meine, das sieht man jetzt schon bei iTunes, dass du irgendwie, ja, diese Serie ist in deinem Land nicht verfügbar. Diese Programm, oder was ich, diese CD kriegst du in Deutschland nur die normale Version, die coole Version mit Artbook und digitalen Booklet dabei, so gibt es dann in Deutschland wieder nicht so. Warum? Also ich würde die doch bezahlen, ich will die doch haben, warum kann ich die nicht haben? Und das wird, glaube ich, gerade im Download-Zeitalter ist das, kannst du eben dann nicht mehr sagen, ja, gehe ich halt zum Importhändler und hol mir da mein Spiel, sondern kriegst du halt einfach dann nicht in Deutschland. Punkt.
Du, ich sehe das ganz genauso, aber ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen. Also dieses Zeitalter wird kommen, weil für Microsoft und Sony und Nintendo da einfach mehr Geld drinsteckt, als wenn sie noch über den Dritthändler und Logistik und alles mitbezahlen müssen. Also dass das kommen wird, ist ja ganz klar.
Ja, ich sehe da ein ganz anderes Problem. Man kann die Dinger dann irgendwann einfach nicht mehr archivieren. Und das klingt jetzt erstmal hanebüchen und ist für den Konsumenten wahrscheinlich jetzt erst mal eher uninteressant, aber das Gute an so physikalischen Medien ist, dass du auch Jahre später immer noch irgendwie auf eBay surfen kannst und dir die Spiele kaufen kannst. Und das ist vor allen Dingen so aus Kunstkultur historischer Sicht eine gar nicht so unwichtige Sache, weil wenn Computerspiele sich jetzt nach und nach immer weiter Richtung Kultur bewegen, wird es dann auch Institutionen, Redaktionen oder vielleicht auch interessierte Forscher oder irgendwelche anderen Leute geben, die dann sagen so, was war denn eigentlich so zu Zeiten der, keine Ahnung, 2-3 Generationen vorher. Und wenn das alles digital ist und nur über den Server zu beziehen ist, dann wird es ziemlich problematisch werden in ein paar Jahren, wenn die Server einfach nicht mehr zur Verfügung stehen oder wenn, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen ausfallen. Das ist ja jetzt mit den DLCs teilweise genauso. Du kannst du hast die Spiele ja gar nicht mehr komplett, sondern du kaufst irgendwie so ein Basisding und kannst es natürlich noch spielen, aber wenn dann irgendwelche Zusatzmissionen oder irgendwelche Zusatzfiguren bei Prügelspielen oder so mit dabei sind, die kriegst du halt einfach nicht mehr. Mhm. Und weil einfach vom Hersteller irgendwann nicht kein wirtschaftliches Interesse mehr daran besteht, die Server aufrechtzuerhalten, wo du diesen Scheiß dann runterladen kannst.
Ich bin da völlig auf eurer Seite. Mir geht es jetzt eigentlich gerade um die Diskussion, um den Punkt, ob sie es sich trauen und wenn ja, wann oder ob das ein Grund sein könnte, die Konsolen noch zurückzuhalten. Weil ich glaube, ihr stimmt mir überein, dass das im Interesse der beiden wäre, dass eben, dass denen dieser künstlerische Aspekt und die Konsumenten sich da völlig egal ist, oder?
Ja, absolut. Ja. Also, ja. Nee, also ich stimme dir auch zu und ich bin ja auch der Meinung, dass das, ich meine, da braucht man sich jetzt nicht in die eigene Tasche lügen, dass das irgendwann kommt, diese absolute Digitalität, dass alles nur noch Download ist. Aber wie gesagt, deswegen sollte man vielleicht auch nicht die Augen verschließen vor.
Nee, klar. Dafür aber ich glaube, dass genau deswegen es auch noch zu früh wäre, dann dieses Jahr schon mit der Konsole rauszukommen.
Ja, aber warum? Ich glaube, das geht dann doch noch nicht so schnell, wie wir denken. Also, weil so verbreitet ist dann halt doch überall nicht Breitband. Und es werden schon noch immer 90% aufwärts, also die, weiß ich nicht genau, aber mehr als 90% vom Umsatz werden schon noch mit klassischen verpackten Spielen gemacht. Also das heißt, man darf jetzt nicht irgendwie unterschätzen, dass wir sagen, ja, wir leben ja eigentlich schon in diesem Digitalzeitalter, weil es alles schon gibt digital, sondern das verpackte Produkt ist schon noch immer wichtiger, als man denkt. Und deswegen glaube ich auch, oder bin ich sicher, dass auch die nächsten Generationen noch ein Laufwerk haben, ein physikalisches.
Das wollte ich hören.
Übernächste dann hat, da kann man dann drüber reden. Aber die nächste, da bin ich mir 100%ig sicher.
Allein schon wegen der Backwards-Kompatibilität natürlich, ja.
Für die ist ja Sony besonders bekannt, dass sie da immer großen Wert drauf legen. Ja.
Jetzt im Ernst, also ich glaube schon, dass vielleicht irgendwann keine CDs, keine Scheiben mehr geben wird oder so. Dass es vielleicht mehr so in Richtung Speicherkarten geht oder so. Je nachdem, wie erschwinglich die in der Produktion werden. So wie, weißt du, wir haben das jetzt bei der PS Vita so in der Form gesehen, was ziemlich cool ist, finde ich. Wer weiß, vielleicht werden die Dinger halt irgendwann so groß wie Blu-ray-Disc, also dass man da auch ein paar Gigabytes drauf speichern kann. Und so erschwinglich, dass die Leute sich das auch leisten können, die in Massen zu produzieren. Ich weiß nicht, wie groß sind die Vita-Dinger? Nicht so, ne?
Ne, so Finger, ein bisschen größer als Fingernagel.
Nee, ich meine vom Speicherplatz.
Vom Speicherplatz, solche Platten, die. Manu berechnet Speicherplatz in Fingernagelgröße.
Also sie können auf jeden Fall nicht so groß sein. Also es sind wahrscheinlich so, ich lass mich nicht lügen, aber es sind so 1-2 Gigabyte vielleicht höchstens, weil je mehr, desto teurer wird es halt auch und irgendwann nicht mehr erschwinglich, aber das wird bestimmt kommen. Also
die Preise fallen ja wie nix.
Das hoffe ich. Das hätte ja den Vorteil, dass wir dann diese empfindlichen Medien dann irgendwie los sind, weil wenn so eine Disc zerkratzte Blu-ray, dann kannst du in der Regel schon austauschen. Und es würde dann, aber ich denke, das wird in diese Richtung gehen, auch so aus lesetechnischer Sicht. Also die Dinger lassen sich ja, dadurch, dass es ja Flash-Speicher ist, deutlich schneller lesen und so. Ich glaube, die Entwicklung geht auf jeden Fall erstmal dahin.
Eine Konsole, die aber nächstes Jahr ganz, ganz sicher kommen wird, oder vielleicht, die aber ganz sicher kein optisches Laufwerk haben wird, ist ja wohl die Steambox, wenn ich das richtig interpretiere, oder? Also die Konsolenvariante von Steam von Valve.
Mhm. Ja, kommt die jetzt tatsächlich?
Ja, Daniel? Also Gabe Newell hat es letztens irgendwo, also es ist ja eh klar, dass sie kommt, weil die haben ja ganz offiziell auf ihrer Webseite, suchen sie ja Leute und Entwickler und Hardware-Designer für eine neue Hardware von Steam. Also das heißt, dass da eine Konsole bei rumkommt, ist ja relativ klar und war auch schon lange klar. Und jetzt hat es irgendwann im Dezember vergangenen, hat es Gabe Newell dann bestätigt und hat gesagt, ja, die wird 2013, wird die kommen. Ich weiß noch nicht ganz klar, ob sie Steambox heißen wird, aber das ist ja so der Name, unter dem sie
Alter, ich sagte, wenn die nicht aussieht wie der Companion Cube, dann laufe ich aber zu Valve und hau den auf den Kopf.
Ja, das wäre ein cooler Gag, wenn sie wirklich so aussehen. Das
muss so sein.
Okay.
Ja. Aber das ist ja richtig cool. Shut up and take my money.
Ja, das wäre interessant, weil das könnte natürlich sein, dass irgendwie alle reden über, ja, kommt jetzt die neue Konsolengeneration und kommt sie nicht und was ist ich was, und dann kommt die Steambox und überholt von rechts und keiner rechnet mit ihr, dass das sich als neue Plattform etablieren könnte. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ist auch echt was mich zum Beispiel jetzt mehr interessiert als die Ouya. Weil, genau. und zwar, weil, also das Einzige, was mich noch so ein bisschen irritiert, ist so, weil sie noch nicht ganz klar gemacht haben, wie das Ding dann gesteuert wird. Weil, wenn das ein ganz normaler Controller wird, ja gut, dann brauche ich das eigentlich jetzt nicht, weil dann kann ich nicht alle Steam-Spiele spielen, die es so gibt, sondern ich muss dann wieder spezielle angepasste Konsolenspiele spielen. Wenn da jetzt irgendwie aber so eine kleine Tastatur dabei ist, so eine schnurlose und eine Maus, und man dann einfach sagt, hey, du hast dann deine, ich meine, den Big Picture Mode haben sie ja schon.
Der sehr geil ist übrigens.
Mhm. Hey, du sitzt einfach auf deinem Sofa und kannst alles, was du in der Steam-Bibliothek findest, auch jetzt einfach auf dem Sofa spielen. Super, bin ich dabei.
Ich meine, so schwer ist es doch eigentlich auch nicht, oder? Alles, was sie doch eigentlich machen müssen, ist eine kleine Standard-PC-Komponenten-Setting einzubinden, das den Produzenten sagen, das ist euer Standard-PC-Setting jetzt, fertig, aus, oder? Also ich meine, die müssen ja nicht so was ganz Eigenes wie die Xbox entwickeln und ein eigenes Betriebssystem. Das kann ja durchaus ein stinknormaler PC sein, der halt in einer schönen Steambox läuft. Mhm. Dann haben sie diese Oberfläche, haben vielleicht noch ein eigenes Gamepad dafür mit Bluetooth oder irgendwas, vielleicht auch kompatibel zu anderen Gamepads. Fertig, aus, und dein Steam-Account, und dann kannst du alle Spiele halt in den Standard-Settings spielen, die dann die Produzenten einbinden für das Spiel, damit es da läuft, ohne groß irgendwelche Treiber zu installieren.
Es ist ja auch ein erprobtes Feld, ne? Es ist ja nicht so, dass die da irgendwie total blind reingehen, sondern es ist wirklich eine Designfrage, denn Nettops gibt es ja Zehntausende. Also von Asus gibt es die EE-PC-Reihe, die auch so klein ist, dass du die irgendwie also hochkant aufstellen kannst wie eine Konsole, oder dass du die halt hinter dem Bildschirm klemmen kannst und so. Und ich denke mal, das liegt eigentlich nahe. Und wenn die da jetzt tatsächlich so ein All-Around-Design finden und einfach es schaffen, das Ding schön aussehen zu lassen, dass es wohnzimmertauglich ist, dann hier, her mit, also ich will das haben.
Ja, ich schon auch. Also wie gesagt, ich bin immer noch nicht so, ich warte noch ab, bis Informationen darüber gibt, was es da, wie das gesteuert wird.
Also ich frage mich halt, wie das mit so sehr hardwarehungrigen Spielen laufen soll. Also ich glaube nicht, dass man da, ich bin gespannt auf diesen Kompromiss, weil theoretisch müsste ja vom Status quo her alles laufen, was es momentan so auf Steam gibt. So, das bedeutet also auch, dass es dann so
Mausspiele.
Nein, dass so Sachen wie Crysis dann zum Beispiel auch laufen müssen. Womit ja auch aktuelle PCs ja immer noch ein bisschen zu knacken haben. Und die, da bin ich mal gespannt, wie sie so eine Mischung aus dem Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Kompromiss zu finden, und ob dann zum Beispiel die Entwickler sagen müssen, okay, es gibt speziell für die Steambox jetzt eine spezielle Konfiguration, die ist nicht so krass wie die High-End-PC-Version, sondern irgendwie so ein Mittelding dazwischen.
Hm. Ich denke, ja. es wird so gelöst sein, dass du einfach dann wahrscheinlich im Steam hast du dann, also entweder haben die Spiele einfach so ein kleines Symbol dahinter irgendwie, halt so ein Valve-Logo, genau. Und dann weißt du halt, okay, das ist kompatibel mit der Steambox und es wird dann halt im Steam-Store so einen extra Reiter geben, wo einfach Games compatible with Steambox oder sowas und da wirst du dann einfach halt nach und nach wird dann wahrscheinlich alles, werden dann alte Sachen halt auch erprobt und dann wird ausprobiert, laufen die auch noch drauf und dann kannst du wahrscheinlich ein Crysis wird dann halt vielleicht irgendwie so mit einer speziellen Skalierung dann da nochmal reingestellt.
Man kennt es ja von Portierungen. Manche Sachen funktionieren ja einfach nicht. Also ich habe die Steambox jetzt auch über HDMI, Quatsch, die Steambox, den Mac hier mit meinem Steam über HDMI am Fernseher angeschlossen. Und selbst mit Big-Picture-Modus funktionieren halt manche Spiele einfach nicht, weil sie, Torchlight 2 zum Beispiel, selbst wenn ich dann mit einer drahtlosen Maus am Sofa sitze, kann ich die Texte halt nicht mehr lesen, weil es einfach nicht passt von der Entfernung, Sofa, Fernseh und so weiter. Das ist einfach dann zu fickrig. Und das kann nur so funktionieren, dass man halt sagt, okay, wenn es über die Steambox gestartet ist, dann muss halt ein Kompatibilitätsmodus her.
Dann kauf dir halt mal einen 4K-Fernseher, du Knauserschwabe.
Genau. Dann ist ja noch dann, kleiner.
Ja, aber dann kannst du es scharf und knackig lesen. Dann ist es nicht mehr fickrig.
Kleine Randnotiz für die Leute, die das mal ausprobieren wollen. Das PlayStation 3-Pad funktioniert übrigens mit dem Mac.
Ja, über sehr Bluetooth. Cool.
Total genau. Geil.
Ist also nicht blöd zum Einrichten, aber wenn es dann mal läuft, ist cool.
Genau, ist richtig cool. Also wer sowieso eine PlayStation hat und einen Mac oder halt, ich glaube, es funktioniert auch natürlich am PC, aber Mac hat halt intriges Bluetooth und so. Total cool.
Ein
also,
intrigantes Bluetooth.
Genau, das ist nur so am Rande, fiel mir gerade ein. Ja. So. Ja, aber die, jetzt wo wir gerade dabei sind, die Ouya, ne? Also ich habe sie mir ja tatsächlich bestellt, weil ich neugierig bin. Aber ich glaube, also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was da auf uns zukommt, weil ich glaube, wenn das jetzt nur die Android-Spiele sind in groß, dann ich glaube, weiß nicht. Also was mich irritiert ist, dass das Ding ja offen ist. Also man kann ja tatsächlich oben einfach die 4 Schrauben aufmachen und dann das Ding aufmachen und in die Platine reinsetzen. Und ich glaube, ich weiß nicht so genau, wen es ansprechen soll.
Bastler.
Ja. Bastler.
Ich glaube, es wird so eine Liebhaberkonsole, also Konsole würde ich es nicht mal nennen, das Ding, ein Liebhaberstückchen für Emulatoren, um irgendwelche Homebrew-Sachen auszuprobieren, ohne dann halt immer eine Wii hacken zu müssen oder flashen zu müssen, um so Homebrews zu starten. Also gerade für die Emulatoren-Szene könnte das, glaube ich, ein sehr lukratives Ding sein, weil du dann halt gemütlicher irgendwelche alten NES- und Mega Drive-Sachen ausprobieren kannst, die du mal immer nachholen wolltest. Oder eben selbst gebastelte Sachen. Dafür wird es, glaube ich, ganz cool. Aber um jetzt Android-Spiele zu spielen, weiß nicht, ob da so ein großer Markt ist. Vor allem, weil natürlich auch, sie wollen es ja so offen halten, nicht nur optisch von oben mit Schrauben, sondern eben auch die ganze Plattform soll ja so offen sein, dass du die ja von Anfang an routen kannst. Das heißt, du kannst den Store ja auch komplett umgehen, ohne dass du irgendwas hacken musst, kannst du dir ja alles Mögliche drauf installieren. Und ob das so eine Wunschplattform ist für Spieleentwickler, ist natürlich auch noch in Frage gestellt.
Ja, das Piraterie ist wahrscheinlich immer das Problem dann, ne? Auf das du jetzt anspielst, weil klar, weil kein Entwickler sieht natürlich sein Spiel gern auf einer Plattform, wo er sagt, boah, da gibt's, kann sich jeder mit zwei Klicks aus dem Internet irgendwas auf den Stick ziehen, das da rein, sofort ist die Konsole irgendwie gecrackt und oder die muss ja nicht mal gecrackt werden. Die ist ja einfach so offen. Aber wenn sie nicht mal gecrackt werden muss, dann kann ja auch der Nicht-Hacker-Begabte wahrscheinlich einfach ganz schnell mit irgendwie, weiß nicht, steht dann halt irgendwie da, musst du irgendwie eine Config-Datei auf den Stick ziehen, die legst du dann, die verbindest du dann den Stick mit deiner Ouya und dann lädt er einfach automatisch das rüber und dann kannst du auf einmal alle Spiele drüber ziehen und dann, das öffnet natürlich dann irgendwie Piraterie, Tür und Tor und dann kann ich schon verstehen, dass dann manche, also Indie vielleicht weniger, aber so gerade so große werden das dann wohl dann eher nicht unterstützen.
Ja. Ich glaube auch, dass die Ouya nur in unseren Kreisen jetzt so, in Spielerkreisen und Entwicklerkreisen bekannt ist. Ich glaube auch, dass das kein Massenphänomen wird. Also ich meine, das war jetzt auf Kickstarter mega erfolgreich, aber halt auch nur für Kickstarter-Verhältnisse. Das bisschen Geld, in Anführungsstrichen, was die da zusammengestrichen, gesammelt haben, das ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil des Marketingbudgets von dem Call of Duty. Ja, also da jetzt von der großen Konkurrenz zu reden, halte ich auch für völlig übertrieben.
Ja, also
auf dem freien Markt wird sich das Ding nicht verkaufen.
3 Millionen klingt jetzt erstmal sehr imposant, aber 3 Millionen gibt Microsoft wahrscheinlich an Kaffeekosten. Am Launchtag aus. Ja. An Kaffeekosten für die Entwicklung von für eine neue Xbox aus oder sowas. Also das sind ganz andere Verhältnisse, deswegen.
Und vor allem bleibt die U ja auch nicht alleine. Also es gibt ja jetzt ja schon wieder so ein neues Kickstarter-Projekt, auch für so ein Uja-Konkurrent, der aussieht wie ein Blumentopf.
Ja, stimmt. Gesehen, wo
ja. Es passend wirklich Blumentöpfe dazu gibt.
Ja, ja.
Und da wird noch einiges kommen, weil ich meine, die Uja ist auch nur ein kleines Standard-PC-Modul zusammengeschraubt mit Android. Also ist ja auch kein Hexenwerk jetzt,
das Ding. Aber interessant ist ja, dass zum Beispiel, dass es da trotzdem, also Hersteller da schon hinsehen und mal gucken, was geht. Ne? Weil es gibt ja schon eine On-Live-Unterstützung, das eigentlich ganz cool ist. Das ist ja im Prinzip diese On-Live-Micro-Console, die Firma rausgebracht hat. Und das soll ja nächstes Jahr weiterlaufen, trotz Konkurs. Mhm. Und interessant finde ich auch, dass Square Enix sich gemeldet hat und gesagt hat, hey, cool, Final Fantasy 3 gibt's, also wohlgemerkt den alten Teil, ne, gibt's dann ab März zum Start. Mhm. Und das ist ja schon mal der erste Ziegelstein, der gesetzt ist. Vielleicht merken, vielleicht ist ja alles gar nicht so schlecht. Also es sind schon ein paar Spiele zwar angekündigt, aber von etwas kleineren Firmen, aber dass der Square gesagt, so, wir bringen auch was für die Uja raus, auch wenn es
nichts Exklusives ist. Natürlich, ja, klar.
Nein, das jetzt nicht. Nein, natürlich nicht. Also das, aber dass sie überhaupt sagen, wir bringen dafür was raus, ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Signal. Also wer weiß, was geht. Also
ich war überrascht. Es will wahrscheinlich im Moment keine Angst haben, das zu verpassen. Also jeder sagt sich, naja, wir warten mal so ab, gucken mal, behalten es weiter im Auge, damit wir dann nach Möglichkeit, wenn es dann doch wieder erwartend ein Riesenhit wird, dann können wir da ganz schnell, sind wir total schnell drauf auf der Plattform und haben da auch unsere Spiele. Und das wird der Gedanke dahinter sein, denke ich.
Und was macht Nintendo? Wie lange machen die jetzt Pause, bevor sie wirklich an der Next-Generation-Konsole? Ich glaube, die sind erstmal ganz gut dabei, oder? Und warten das gemütlich ab, was da passiert.
Ja, die Frage ist tatsächlich, was die nächsten 12 Monate sind ja dann erstmal, also da scheinen uns ja alle sicher zu sein, werden ja dann die absolut Wii U-Zeit, weil da wird ja erstmal nichts Neues kommen von den anderen. Die Frage ist halt tatsächlich, kann sich die Wii U, kann die diesen sensationellen Erfolg der Wii nochmal wiederholen in der Zeit?
Nee, glaube ich nicht. Also auf lange Zeit vielleicht, aber jetzt, dafür ist sie nicht massenkompatibel genug. Also mit dem Gamepad, ihr kennt die Geschichten, dass man irgendwie in der Straßenbahn Väter reden hört, die sagen, ich habe meinem Sohn die neue Wii gekauft und dann hat er die alte Wii unterm Arm. Ja. Oder dass Leute, die selbst spieleraffin sind, sagen, ja, pf, nee, also auf Handheld stehe ich nicht so, warum soll ich mir die Wii U kaufen? Das hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal, dass das ein bisschen verwirrend kommuniziert wurde.
Ja. Ja, und das Problem ist auch, die Wii war ja immer sehr, die wirkte gleich so einfach und leicht verständlich. Und deswegen war die ja auch so erfolgreich bei, ja, ich sag mal, nicht videospielaffinen Leuten. Weil du hast relativ schnell verstanden, wie, weiß ich nicht, wie Bowling oder wie alle Wii-Sport-Sachen funktionieren, weil du eben einfach wusstest, okay, ich nehme einfach diesen weißen Controller in die Hand und dann schüttel ich den halt einfach. Und dann mache ich halt die Bewegung vom Bowling und die Bewegung vom Tennis und dann funktioniert das schon. Und diesen Vorteil, den die Wii hatte, finde ich, hat jetzt die Wii U wieder ein bisschen abgegeben, weil dieses Pad wieder deutlich komplexer und deutlich komplizierter und durchaus auch ein bisschen einschüchternder dann wieder wirkt auf Leute, die sich nicht so mit Spielen beschäftigen.
Aber es gibt doch die Monita, die dir alles erklärt.
Ja, gut, aber das ist trotzdem irgendwie, die nervt ja eigentlich nur. Und dann, ich weiß es nicht. Also ich bin immer noch sehr kritisch, was die Wii U angeht, aber naja.
Naja, also aber kommt. Dann sind wir uns einig, dass neue Konsolen dieses Jahr noch nicht erscheinen werden. Also wir sind ja schon in 2013 jetzt, wenn der Podcast läuft. Aber die Steambox.
Ja, die richtig? Auf jeden Fall. Ja, genau.
Jo.
Na, okay. Und mit Launch-Titel Half-Life 3.
Das wäre natürlich was. Ja.
Das wäre der Hammer.
Das wäre interessant. Dann hatten wir nicht drüber gesprochen, ob es dieses Jahr kommt. Wahrscheinlich. Das wäre gar nicht so doof, ne?
Wenn die Steambox kommt, dann mit Half-Life 3 Launch und exklusiv auf der Steambox. Das wäre doch unfassbar.
Ja. Und man kriegt einen exklusiven Hut für Team Fortress 2.
Das Ding. Und man kann das Ding mit so einem Skin überziehen, dass das Teil aussieht wie ein Companion Cube.
Nein, das muss gleich so aussehen. Das darf gar nicht anders aussehen.
Das wäre doch Liebe in Computerform gegossen.
Also da wäre dann sogar, da wäre mein Hype, der jetzt, mein Early Adopter Hype, da würde ich mir zum ersten Mal eine Special Edition kaufen. Wenn es das als Special Edition zum doppelten Preis als Companion Cube gäbe, dann würde ich, glaube ich, schwach werden.
Zum doppelten Preis sogar. Okay, ja.
Gut, kommen wir zu was auf jeden Fall stattfinden wird, nämlich die Gamescom 2013. Die ist schon gesichert, der Termin ist schon kommuniziert. Ist die Frage, ob 2014 noch stattfinden wird, aber 2013 war der Vertrag schon unterschrieben. Daniel, du bist doch hier so unser Business-Experte. Wie lange siehst du die Gamescom noch in Köln? Und wird dieses Jahr Microsoft und Nintendo dabei sein?
Ja, ich glaube, das hängt davon ab, ob da jetzt tatsächlich was kommt auf der E3. Also die E3 ist ja immer dann vorher, irgendwie, was ist das, immer 1-2 Monate vorher. Mhm. Und wenn da jetzt Microsoft tatsächlich eine neue große Konsole ankündigt, dann kommen die auch zur Gamescom, da bin ich mir relativ sicher. Das Problem dieses Jahr war jetzt eben, also bei Nintendo, ich verstehe sowieso nie, was Nintendo macht, marketingtechnisch, also wieso man dann so eine wichtige Messe auslässt, wenn man gerade jetzt die seit 5 Jahren die wichtigsten Konsolen-Launch hat, ist mir völlig unverständlich.
Ja gut, Gerüchten zufolge war es zu teuer, was die Gamescom wollte, aber.
Gut, aber, ja, weiß ich nicht. Hm. Aber zahlt sich das dann nicht wieder aus, also. Ist egal. Auf jeden Fall, und Microsoft hatte ja de facto, die hatten ja dieses Jahr einfach echt nichts. Also da konnte ich es durchaus nachvollziehen, weil jetzt für ein Halo 4, was dann rauskommt im Herbst, da baut man jetzt keinen Riesenstand auf und macht da ein Riesenshowprogramm, wenn du eigentlich kaum was hast, außer irgendwie 1, 2, 3 Sachen und der Rest ist halt, ja, neues Kinect-Zeug und so. Da kann ich schon, ich konnte es für Microsoft schon nachvollziehen, aber ich glaube schon, dass die dann nächstes Jahr wieder dabei sind. Die haben sich jetzt nur mal die Blöße gegeben. Ja, ob das jetzt weiter, ich glaube, dass das weiterläuft. Also das ist irgendwie so, jedes Jahr kommt dann immer kommen die Unkenrufe und sagen, ja, das ist, die Messe ist ja total überflüssig und da geht ja keiner mehr hin und so. Aber jedes Jahr gibt es einen neuen Besucherrekord oder zumindest letztes Jahr, glaube ich, war es ja kein neuer Rekord, aber zumindest kurz davor.
Und man muss auch dazu sagen, die haben natürlich ein bisschen vorsichtiger Karten auch vergeben wegen den Sicherheitsbestimmungen.
Ja, das stimmt auch.
Deswegen haben sie es nicht auf Rekord ausgelegt, ja.
Ja. Aber ich glaube schon noch, dass die Messe ist schon noch immer ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Anlaufpunkt für die Branche. Deswegen glaube ich, dass dieses, die braucht man denn überhaupt noch so eine Messe, dass das, glaube ich, eine falsche Diskussion ist.
Nee, die Frage ist ja vor allem auch standorttechnisch. Also, dass die Messe, die Gamescom oder so eine europäische Messe wichtig ist ja, glaube ich, klar, weil nicht alle Redaktionen und alle Blogger nach L.A. fliegen können und wollen.
Aber warum sollte die denn nicht in Köln bleiben? Also die ist, also du meinst jetzt, ob die jetzt nochmal wieder woanders hin umzieht, ob man jetzt sagt, ja, wir gehen nach London oder.
Ja, zum Beispiel.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, was man so hört, ist Köln gar nicht so unbeliebt, auch von, also gerade so bei internationalem Publikum. Weil die halt dann sagen, klar ist Köln dann zu dem Zeitpunkt wirklich lächerlich teuer, also dass dann irgendwie der dreifache Preis für irgendwie ein Hotelzimmer verlangt wird oder so, ist aber im Vergleich zu London. So, oder? Ja. Ist das immer noch, und Köln ist halt dann doch noch irgendwie, ja, hat ein recht effizientes öffentliches Nahverkehrssystem, und in London hast du halt dann wieder das Problem, dass dann da, ja, da ist, hast du dann wieder die riesen Staus und was weiß ich was, und das alles noch viel schwieriger irgendwie Unterkunft zu finden. Deswegen habe ich, glaube ich, gar nicht, also diese Debatte mit, oh, jetzt ist das aus Leipzig, jetzt haben sie eben das weggenommen und sonst irgendwas, ist, glaube ich, findet international, interessiert das keinen. Da sagen die Leute, hey, Köln ist ein cooler Standort und da kommen wir jedes Jahr gerne wieder hin.
Hauptsache, der Flughafen ist nicht weit weg. Also für die Europäer außerhalb von Deutschland ist es ja auch völlig Bums, in welche Stadt sie in Deutschland fliegen. Hauptsache, da gibt es deutsches Bier und der Flughafen ist nicht weit
weg. Ja, aber das gibt es ja jetzt in Köln
nicht. Und die trinken ja sogar Kölsch, eben. Das ist ja, das ist ja egal.
Also, nee, glaube ich schon, dass das, die wichtigste Frage, die, also das ist ja auch der einzige Grund für mich, zur Gamescom zu fahren, ist, werde ich euch denn da wieder sehen?
Ja, wenn die Blogger dieses Jahr erlaubt sind. Nein, natürlich, ja. Auf jeden Fall. Also mit allen, die ich jetzt letztes Jahr getroffen habe, man geht ja gar nicht so sehr wegen den Spielen hin. Das meiste kriegt man sogar ja besser mit, wenn man zu Hause ist. Man ist ja deutlich besser informiert, wenn man sich einfach die Trailer und die News auf den Seiten anschaut. Und auch für die Online-Redakteure ist es ja eine mörderstressige Zeit, weil du bist den ganzen Tag auf der Messe und wird dann abends von dir noch erwartet, irgendwie 15 Artikel irgendwie online zu stellen. Da hat man es als Blogger ja schon ganz gut. Ja. Von daher gehe ich da auf jeden Fall hin, weil es einfach ein großes Familientreffen ist.
Das stimmt. Wir bunkern uns einfach irgendwo ein nächstes Jahr. Machen wir es so, wir suchen uns irgendeine schöne Launch aus, so bei, keine Ahnung, EA oder irgendwo anders im Biergarten, und wenn den ganzen Tag da sitzen und nichts.
Wieso? Wir fragen einfach, ob Fabo einen Superlevel-Stand macht im Business Center.
Ja, noch besser.
Dann, oh, nicht im Business Center, ist auch doof.
Draußen. Ja, wir machen Insert Moin Live-Podcast in so einer Glasvitrine.
Oh ja, stimmt.
Jeden Morgen und das wäre doch echt super. 24 Stunden Live-Sendung.
Ja, ich bin den ganzen Tag da drin und vorm Mikrofon und
wissen nicht, über was wir reden sollen, weil wir kriegen ja nichts mit, weil wir müssen die ganze Zeit in der Glaskabine sitzen.
aber ganz ehrlich, mir macht es Spaß, die Gamescom da von einem Termin zum nächsten zu hetzen und die Spiele so live quasi mitzukriegen und auch so ein bisschen Hintergrundeindrücke zu kriegen, dann eben auch mal so ein David Cage reden zu hören über Motion Capturing. Also mir hat es großen Spaß immer gemacht.
Ja, absolut. Und ich muss es jetzt mal ein bisschen aus der Business-Sicht jetzt sehen, weil ich natürlich dann auch gar nicht oft unbedingt so viel Zeit habe, mir jetzt alle Spiele, die ich gern sehen möchte, anzuschauen. Sondern ich habe ja dann öfter auch mal dann irgendwie einfach Treffen mit irgendwelchen Investoren, die mir irgendwas zeigen oder vorstellen wollen oder Leute, die irgendwie neue, was zeigen oder Leute, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat für irgendeinen Artikel und dann sagen die, hey, bist du auf der Gamescom, dann lass uns da doch irgendwie mal zusammen treffen. Und allein für sowas ist so eine Messe immer noch unheimlich wichtig, einfach um irgendwie persönliche Kontakte zu knüpfen, weil man einfach weiß, wenn man mit jemandem direkt schon mal persönlich irgendwo getroffen hat, dann kann man danach dann gleich auf einer ganz anderen Art mit dem am Telefon oder per E-Mail kommunizieren.
Und deswegen ist es auch egal, in welcher Stadt es ist, und deswegen ist auch egal, ob Microsoft und Nintendo da sind. Also das ist wirklich für die Messe als Bedeutung für die Branche wirklich zweitrangig, welcher Entwickler jetzt da ist und welcher nicht.
Ja.
Solange genügend Studios da sind, die das alles finanzieren, ist das alles gesichert, glaube ich auch.
Ja. Ja, und es ist auch cool, dass auch viele kleine, also es ist halt so eine große Messe, dass man nicht nur die Who is Who der Entwicklerszene trifft, sondern auch wirklich kleine Leute. Ich habe mich letztes Jahr sehr gefreut, dass der Dennis Whedon zum Beispiel da war, das ist der Grafikdesigner von Hot Miami. Die waren da, gab es einen Steam-Stand und da wurden so ein paar Steam-Spiele vorgestellt, so, und es scheint auch für die ein durchaus lohnenswertes Event zu sein.
Und ja, ist toll, oder dass die Tiny und Big-Leute oder sowas.
Genau. Ja, genau, das stimmt, die waren ja auch da, ne?
Lieben Gruß an der Stelle, wir haben die vergessen, um Gottes Willen, wir haben die vergessen im Jahresrückblick der Spiele des Jahres zu erwähnen.
Stimmt.
Lieben Gruß und sorry eigentlich an der Stelle. Keine Ahnung. Wir haben ausführlich über das Spiel gesprochen und wir hatten die beiden ja auch zum Interview da. Also von daher.
Das ist ja ein Skandal.
Ja.
Wir haben echt Skandal. Tiny und Big. Und,
aber Kanada ist schuld.
Wegen Papa und Jo.
Ja. Aber schönes Spiel. Aber die dass man auch solche Leute trifft irgendwie. Und das finde ich ganz cool. Und dass die meisten haben dann ja auch mal Zeit für ein Interview, sich dann für ein paar Minuten vor die Kamera zu stellen oder vors Mikro und so. Und davon lebt das natürlich. Und ich finde sogar, dass die Zeit der Gamescom für solche Treffen dann ja eigentlich zu kurz ist, weil du musst dann neben deinem Termin irgendwie versuchen, die Leute dann zu treffen. Dann hat man oft immer nur so eine halbe Stunde oder so. Ein bisschen schade. Mhm. Aber wir essen, wir trinken nächstes Jahr was zusammen.
Ja. Wie was? Wir schließen uns einfach Rudolf an, der hat auch da letztes Mal seine Fleischbrandwunde im Biergartengrill bekommen. Wenn seine Klage wirklich durchgeht, hat er uns doch versprochen, er lädt uns alle ein.
Geil.
Wenn sein Schadensgeld dann kommt.
Fleischbrandwunde? Was ist da passiert?
Da draußen war so ein Grill und da war keine Schutz, so ein kleiner, irgendwie kein Schutzzaun davor. Und er hat sich da irgendwie auf die Theke gelehnt und ist halt da mit der Hand auf den heißen Grill gekommen. Und
nein, es war nur die Glasfläche. Das war die Glasfläche von der Abdeckung, war genau über dem Grill und die ist so heiß geworden, dass er sich den Unterarm wirklich eine Fleischwunde geholt hat. Wirklich verbrannt.
Oh.
Zweiten Grad oder irgendwas.
Oh.
Und da stand noch so ein Schildchen, Achtung heiß, aber das stand verkehrt rum.
Oh.
Ach so, ich dachte, mit Achtung heiß wären die Messehostessen gemeint.
Boah. So, hier, wir führen jetzt so eine Wort-, wir führen jetzt eine Sexismuskasse ein.
Okay. Ja gut, aber da hat ja Rudolf schon so viel eingezahlt, dass das auf jeden Fall für ein paar Bier auf der Gamescom dann reichen muss.
Ja, auf jeden Fall.
Aber gut, kommen wir noch zu ernsteren Themen, und zwar Kickstarter. Wir haben ja jetzt im ersten Spielecast schon ein bisschen drüber geredet, über die ganzen Kickstarter-Projekte, die da jetzt rauskommen. Wird denn dieser Kickstarter-Boom jetzt auch 2013 irgendwie weitergehen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, 2012 war das Jahr, wo Crowdfunding irgendwie groß wurde. 2013 wird das Jahr, wo sich jetzt entscheiden würde, ob es wirklich bleibt oder ob es nur eine Blase war. Weil, weiß ich nicht, vielleicht scheitert ein Projekt spektakulär. Vielleicht.
Apropos Blase, wir sollten langsam mal zum Ende kommen.
Ja.
Nein, Quatsch. Ich glaube, dass Crowdfunding etabliert ist jetzt einfach 2013. Also der Hype ist vorbei, aber das heißt nur, dass es auf dem Niveau, auf dem es jetzt läuft, bei wirklich großen Titeln und bei wirklich, oder andersrum, dass Crowdfunding jetzt so etabliert ist und bekannt geworden ist, dass es wirklich als Alternative auch für Entwickler salonfähig geworden ist, da wirklich auch ihre Projekte umzusetzen und dass man als Konsument auch da gar keine Probleme mehr mit hat, das Geld im Voraus zu überweisen, wenn das ein Liebhaberprojekt ist.
Aber es könnte auch so eine Müdigkeit sich einstellen, dass halt einfach so viele Projekte kommen, dass die Leute den Überblick verlieren und sich nur noch so, ach ja, halt noch ein Kickstarter-Projekt, ja, komm.
Ja, aber irgendeine schwache Stelle hat doch jeder. Also selbst wenn du müde bist, wenn dann dein Lieblingsspiel fortgeführt wird, da wirfst du trotzdem wieder Geld ein, weil du denkst, ja, das will ich unterstützen. Also ich glaube, dieses Konzept und diese Idee ist so bahnbrechend gewesen, dass die bleiben wird. Die wird auch die nächsten Jahre nicht weggehen.
Ja, ich glaube, es wird das nächste Jahr, was Kickstarter angeht, ziemlich viele Enttäuschungen geben. Stille. Denn ja, die Sache ist, ich glaube einfach nicht, dass alle Spiele, die gefundet worden sind, die auf dem Papier super interessant klingen, auch tatsächlich so realisiert werden können wie dem Versprechen. Weil da haben wir haben noch dieses ganze Problem so ein bisschen auch im Alochcast angesprochen mit Werbung und allem, dass man muss natürlich Werbung dafür machen für die Projekte und so weiter. Und wenn dann so ein Serienveteran kommt und sagt so, ey, wir machen jetzt hier ein neues, keine Ahnung, Larry oder irgendwas Tolles, Altes, ein Klassiker und bereiten den auf, dann stellen die so ein paar richtig schöne Aufnahmen zusammen und machen so ein paar Renderings und so. Und das sieht natürlich alles auch toll aus. Und hey, der Name steht dahinter. Aber das heißt ja nicht, dass die Spiele auch gut werden. Und ich glaube, dass da ziemlich viele Titel rauskommen werden, wo die Versprechungen einfach nicht eingehalten werden können. Und das wird dann klar werden nächstes Jahr. Und naja, ich glaube schon, dass das mit Kickstarter schon massiv zurückgehen wird, wenn die ersten Projekte raus sind. Also ich spreche jetzt nicht von dem Tim Schafer Adventure. Ich glaube, das wird cool. Aber das danach, die ganzen anderen Projekte, die nachgezogen sind?
Naja. Schauen wir mal. Also ich glaube schon, dass es einige Enttäuschungen geben wird. Das muss ja, liegt ja im Lauf der Dinge so. Ja. Aber ich glaube, dass Kickstarter Deutschland kommen wird, weil UK hat jetzt auch eigene Kickstarter-Plattform bekommen, also eine offizielle Abteilung, nenne ich es jetzt mal, dass die Briten ihre eigenen Kampagnen starten können und als deutsches Unternehmen hat man es ja momentan noch schwierig, da eine Kampagne zu starten. Das funktioniert ja nur wie bei Project Gianna zum Beispiel, wenn du halt dann zum Beispiel Chris Hülsbecks Kreditkarte in LA nutzen kannst oder in, weiß nicht, wo der sitzt, Dallas, weiß nicht. Über Umwege haben die das ja dann geschafft, da auf Kickstarter zu landen und Kickstarter Deutschland wird, glaube ich, starten mit wahrscheinlich noch ein paar anderen Ländern.
Also es gibt schon so ein paar deutsche Crowdfunding-Plattformen, klar. Aber die sind jetzt natürlich nicht so berühmt wie Kickstarter. Also Kickstarter hat natürlich auch den Namen und lädt ja auch zum Stöbern ein. Mhm. Du kannst ja eigentlich einfach mal durch die Projekte klicken und gucken, was geht. Und das wird natürlich auch passieren, wenn Kickstarter Deutschland kommt.
Mhm. Eben, aber ich glaube, dass eben die offizielle Kickstarter-Kampagnen in Deutschland starten werden, weil die ganzen Crowdfunding-Dienste in Deutschland haben halt nicht diesen Spielefokus von der Aufmerksamkeit her, wie Kickstarter ihn hat.
Also machen wir drei dem nächsten Grafik-Adventure?
Nee, also die ersten Kickstarter, den habe ich ja schon, habe ich im Kommentar geschrieben, wir werden einen Kickstarter für Boris machen, weil wir dann Geld sammeln, um ihn mit einer lächerlich hohen Gage zu einem Gastauftritt zu bewegen.
Nein, wir starten eine Kickstarter-Kampagne für zwei tägliche Podcasts. Für einen Abend-Podcast. Die Morning Edition bleibt umsonst und die Abend Edition wird dann Premium für Kickstarter-Kunden.
Okay. Ja, super. Gut, meine Herren, dann haben wir es, oder? Ich würde diesen Podcast gerne mit einer kleinen Geschichte von, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, der Cavemacher, Ron Gilbert, genau, beenden. Und zwar habe ich ihn gefragt, was seiner Meinung nach das wichtigste Thema der Spielebranche in den nächsten 5 Jahren wird. Dann hat er überlegt, guckt mich so an, hat wirklich so 15, 20 Sekunden gar nichts gesagt und dann lachte er und sagte, das ist die erste Frage, auf die ich heute keine Antwort weiß, die mir gestellt wurde und ganz ehrlich, ich weiß es nicht und ich glaube, das ist auch das, was meinen Job in dieser Branche so interessant macht und was die ganze Branche so interessant macht, dass da ständig so viel Neues passiert und man über irgendwelche Themen wie jetzt Kickstarter, was irgendwie vor 3 Jahren noch keiner auf dem Plan hatte, auf einmal da rauskommt und das nächste große Thema ist und deswegen, ja, so viel dazu und ich freue mich sehr auf weitere interessante Casts und ein spannendes 2013 mit euch.
Ja. Und ich bin gespannt, welcher unserer Vermutungen und Theorien und Spekulatius-Keksen dann am Jahresrückblick, auf die wir dann zurückblicken können und einen Gegencheck machen können, was sich erfüllt hat und was nicht.
Genau, und an dieser Stelle auch nochmal die Aufforderung an euch, wenn es irgendwas gibt, was wir vergessen haben oder irgendwas da ist, worauf ihr euch besonders freut, dann wollen wir natürlich gerne eure Meinung in den Kommentaren lesen.
Natürlich.
Tschüss.
Ciao. In diesem
Sinne. Tschüss. Ciao.